Alex, du erzählst immer von deinen Eltern, was ich wirklich fantastisch finde, dass du uns so einen praktischen und nahen Einblick gibst. Das finde ich mega schön.
Danke, mache ich gern.
Und auch so persönlich. Und beim Vorbereiten von dieser Folge habe ich mir dann überlegt, dass meine Eltern ja jetzt auf einmal auch mal so etwas erlebt haben, obwohl sie beide keine Demenz haben. Und habe dann doch gemerkt, ey, das ist ja noch persönlich, dass man das dann einfach erzählt. Aber
umso schöner, dass du es jetzt gleich machst, oder?
Ich glaube,
du fängst nicht so an, wenn du noch nichts erzählst.
Nein, meine Eltern sind in die Ferien gefahren, vor zwei Jahren oder so. Sie sind beide so gegen die 90 und sie sind mit dem Auto in Engadin gefahren, auf Ponte Resina, weil sie dort gerne in die Ferien gehen, gerne gehen wandern. Und im Hotel war mein Vater dann plötzlich verwirrt gewesen. Es ist ihm auch wieder ein bisschen besser gegangen, meine Mutter erzählt dann, aber ist es ärger geworden mit dem Verwirrten gerade zur Nacht. Er ist aggressiv geworden, was er eigentlich überhaupt nicht ist. Er hat das Hotelzimmer nicht mehr gekannt, ist umgekehrt, hat immer wollen aufstehen, hat wollen arbeiten zur Nacht und so weiter. Und im Nachhinein konnte ich das schon so interpretieren. Er war in einer neuen Umgebung, er hat Stress gehabt, ich denke, durch das Autofahren und auch viel, extrem viel Reiz. Sie sind gewandert. Das braucht ja an sich schon viel Hirnleistung, bis man überhaupt die Wanderung rausgesucht hat, aufs Postauto geht und so weiter. Und dann hat er ganz sicher, das tue ich ihm jetzt unterstellen, zu wenig Wasser getrunken, aber sicher gerne ein Glas Wein zum Essen und Kaffee. Und er hat zusätzlich dann noch eine Blasenentzündung bekommen, hat notfallmässig müssen ins Spital mit dem Delir.
Oh, das ist aber von relativ wenig. Du hast gesagt, dass ein bisschen Verwirrtheit erschöpft bis ins Spital, also eine schnelle, dramatische Entwicklung.
Extrem, ja.
Und das war in dem Fall nicht einfach so zu verhindern mit, du hast vorhin gesagt, er hat zu wenig Wasser getrunken, vielleicht ein Sonnenhütchen an und ein bisschen mehr Wasser. Das war etwas Ärgeres in dem Fall.
Er hat ja durch seinen Blaseninfekt dann auch noch ganz, ganz hoch Fieber bekommen. Das hat man dann antibiotisch behandeln. Und nein, ein Delir ist nicht einfach etwas Harmloses.
Eben, das ist nicht einfach wie... Man kennt das von den Kindern, wenn man eine längere Zug- oder Autofahrt macht, sagt man auch, man muss einfach ein paar Davide und ein bisschen Wasser dabei haben, um so ein bisschen ein Tief überbrücken. Oder wir kennen das selber auch, irgendwo ein Schöckeli und einen Kaffee und dann kommst du wieder nach einer Viertelstunde. Das Delir ist wirklich etwas ganz anderes.
Also das Delir ist etwas anderes. Wir kennen es so vom Entzug, vom Alkohol- oder Drogenentzug, wenn man so die weißen Mäuse sieht. Und Delir heisst eigentlich so wie aus der Spur rauskommen, übersetzt. Und im Alter ist das sehr, sehr viel häufiger.
Und noch eine Frage habe ich. Ich brauche in meinem Alltagswortschatz, also das Wort Delirium. Du redest immer vom Fachbegriff Delir. Gibt es einen Unterschied oder ist Delir und Delirium Synonym?
Es ist ein Synonym. Aber das Delir ist wirklich eine Krankheit. Und weil wir ja den Demenz-Podcast haben, ist ja auch die Frage, was hat das überhaupt für einen Zusammenhang, das Delir und Demenz? Und dazu hören wir gerade zuerst einen Input von Markus Minder, der im Spital Affolter arbeitet und das ganz kurz einmal aufschlüsselt.
Typischerweise ist eine Demenz, fängt irgendwann mal schleichend an und verläuft über Monate, Jahre und wird immer schlimmer. Bei einem Delirium ist typisch, dass das plötzlich da ist, von einer Stunde auf die andere und häufig wechselnd ist. Das heisst, dann kann es ganz schlimm sein und vier Stunden später ist alles normal und man kann ein normales Gespräch führen. Und häufig ist es auch nach Stunden bis Tagen wieder weg.
Das ist «Kopfsache», der Schweizer Demenz-Podcast. Ich bin Judith Kronbach, Pflegefachfrau, Gerontologin, Expertin für Demenz und ich berate und unterrichte zum Thema Demenz.
Mein Name ist Alex Plungi, ich bin Moderator und meine Eltern haben Demenz. Ich tue aus meiner Perspektive Erfahrungen, Fragen und Inputs in den Podcast einbringen.
Bei «Kopfsache» reden wir offen über Demenz, sodass Betroffene und Angehörige wertvolle Infos und Tipps bekommen und merken, ich bin nicht allein.
Wir wollen Demenz enttabuisieren und auf eine unterhaltsame Art informieren.
Das ist Folge 36 zum Thema Delir.
Und das Delir hast du schon ein paar Mal angesprochen in vergangenen Folgen von dem Podcast. Du hast immer gesagt, ja, dann ist es zu einem Delir gekommen. Und ich mag mich erinnern, bei der letzten Folge, wo du versprochen hast, dass das Thema kommt, ist es dir so wichtig gewesen. Du hast gesagt, ich habe schon so viel mal gesagt, wir machen mal eine Folge und haben sie nie gemacht und jetzt machen wir sie endlich. Warum ist dir als Fachperson das Delir so wichtig?
Das Delir ist ein medizinischer Notfall. Das ist nicht einfach, wie du vorhin gesagt hast, es geht mir nicht so gut. Und es ist schwierig zu erkennen, Und wenn man es erkennt, sollte man es unbedingt behandeln. Weil wenn man es nicht behandelt, dann kann es wirklich auch Folgen haben. Und genau über das wollen wir heute ja reden.
Mhm. Und eben, ich brauche es in meinem Alltag so ganz nebenbei, weißt du, hey, ich war gestern am Computer beim Arbeiten, ich habe ein bisschen vor mich hergeschafft, so ein bisschen wie im Delirium, einfach nicht ganz konzentriert, so ein bisschen verharmlosend, das ist es explizit nicht. Und du hast es eben schon mehrfach erwähnt, gell, in diversen Folgen, wie es überall wieder Zusammenhänge hat zu der Demenz.
Ja, wir haben zum Beispiel die 3D, also Delir, Demenz und Depression. Und die Krankheiten, die haben ähnliche oder können ähnliche Symptome haben, sind aber total andere Krankheiten und haben dann auch wieder ganz, ganz eine andere Behandlung. Und darum ist die Differenzierung so wichtig und eben nicht einfach und nicht eindeutig, weil man nicht einfach ein bisschen Blut nehmen oder ein Röntgenbild machen kann.
Und darum müssen wir jetzt eintauchen, tief in das Thema Delir. Und wir haben den Experten von der heutigen Folge schon gehört. Juli, du hast mit dem geredet. Das ist der Dr. Markus Minder. Er ist der ärztliche Leiter und der Co-Chefarzt vom Zentrum für Altersmedizin und Palliativcare im Spital Affoltern am Albis im Kanton Zürich.
Ja, er hat gerade bei der ersten Frage müssen tief seufzen, als ich ihn gefragt habe, was passiert überhaupt im Hirn bei einem Delir?
Das ist nicht so eine einfache Frage. Meine, letztendlich ist ein Delir eine Stoffwechselstörung vom Hirn, die dazu führt, dass es zu einer Fehlfunktion kommt. Ich versuche es dann nämlich so zu erklären, wenn das Herz, also die Pumpe, nicht mehr gut schafft, dann redet man von einer Herzinsuffizienz. Wenn die Nieren nicht gut schafft, reden wir von einer Niereninsuffizienz. Und das Delirium ist nichts anderes wie eine akute Hirninsuffizienz. Wenn es zu einem Delirium kommt, gibt es ganz verschiedene, kann sich das ganz verschieden zeigen. Aber das, von der Hirnfunktion, es kann zum Beispiel die Aufmerksamkeit gestört sein, das ist ganz typisch. Das heisst, das merkt man, wenn man mit einem Menschen redet, der ein Delirium hat. Das Hirn ist wie ungeschützt und es kommen alle Reize tätschen auf das Hirn ein und es wird nicht gefiltert. Das heisst, wenn wir jetzt so miteinander reden, versuche ich mich auf dich zu konzentrieren und wenn jetzt draussen irgendein Lärm, ein Auto vorbeigeht, werde ich nicht gerade abgelenkt. Bei einem Deliranten, der kann das wie nicht und dann geht nebendran der Nachbar, sagt etwas oder die Tür geht auf und draussen schreit jemand und dann ist mir die ganze Zeit abgelenkt. Und das ist eine Aufmerksamkeitsstörung ist ganz typisch. Es ist auch, dass man Bewusstsein von der Umgebung, also man realisiert einen Deliranten, meistens, wenn er im Spital ist, verliert plötzlich die Orientierung und hat das Gefühl, er sagt zum Beispiel, wir müssen arbeiten gehen.
Also ist akut verwirrt?
Ist akut verwirrt, genau. Und das kann zu Handlungen führen für das Umfeld, die relativ schwierig sind, um mit dem umzugehen oder auch das einzuordnen.
Und ist man dann immer so angetrieben? So hyperaktiv?
Ja, es gibt zwei Formen vom Delirium. Es gibt das sogenannte hyperaktive Delir, dass die können antreiben, sie stehen auf, sind rastlos, sagen, sie gehen zu Hause. Wenn man zum Beispiel eine Blutentnahme will machen, werden sie aggressiv und sagen, was man da will. Und, oder nein, die Medikamente nehme ich sicher nicht, du willst mich mit denen vergiften. Das ist relativ für die meisten klar, okay, das ist nicht normal. Also das muss ein Delir sein. Dann gibt es aber auch das andere, das nennt man das sogenannte hypoaktives Delirium. Das sind Menschen, die dann ganz apathisch im Bett sind, vielleicht an eine Decke starren. Wenn man sie etwas fragt, gibt es so zaghafte Antworten. Und die sind schwierig zu erkennen und die werden häufig verkannt. Also es gibt Untersuchungen, die sind ein bisschen älter, aber dort ist man ganz schwach im Spital. Also das ist ganz schwach. Ich gehe davon aus, dass es jetzt schon besser ist, weil wir sind immer mehr und mehr auf das Problem sensibilisiert.
Ja. Also wir sind jetzt eigentlich schon in den Symptomen hineingelandet, oder? Es ist die akute Verwirrtheit, es ist, dass sich ganz anders verhält. Also ja auch so ganz ruhig im Bett liegen kann sein, dass das anders ist. Aber was ist denn die Ursache davon?
Ganz versteht man es nicht. Und es sind sicher auch verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass das kommen kann. Wir wissen, dass auch wichtig im Hirn sind auch Botenstoffe, also die sogenannten Neurotransmitter.
Wenn wir schnell erklären, das sind die die Information von Zelle zu Zelle geben im Hirn.
Ja, genau. Und dass die aus einem Gleichgewicht rausfallen. Und das sind zwei, sind sehr wichtig. Das ist einerseits Dopamin und das andere ist das Acetylcholin. Und wenn die, wenn das Acetylcholin tief ist, dann ist das Risiko da, dass es zu einem Delirium kommt. Und das ist wichtig, weil es gibt viele Medikamente, die das Acetylcholin senken. Das heisst, das sind für Menschen, die gefährdet sind, das Delirium überzukommen, gefährliche Medikamente. Und das andere ist Dopamin, zum Beispiel bei Parkinson-Medikamenten, wenn das angehoben wird, also das Dopamin, wenn es höher ist, tut man auch das Delirium-Risiko erhöhen. Es gibt aber auch noch andere Prozesse, die eine Rolle spielen. Wie zum Beispiel so ein oxidativer Stress, wie das bei einer Operation oder einer schweren Infektion der Fall ist.
Das ist jetzt auch wieder ein Fremdwort, das oxidative Stress.
Das ist einfach, letztlich ist es aber so, dass einfach Stoff aufs Hirn kommen, die am Hirn nicht gut tun.
Und so kommt das Hirn in Stress und vergiftet sich eine Art.
Genau, und so kommt es auch zu einem Schaden her.
Ja. Stress ist ein grosser Faktor, der ein Delir auslösen kann.
Ich habe jetzt natürlich vorher den Begriff Stress schon auch einfach, dass es aufs Hirn, dass da Faktoren oder Schäden machen. Aber ja, das ist ganz wichtig, was du sagst. Ein Stress ist für einen deliergefährdeten Mensch ganz schlecht. Also das Paradebeispiel ist eine Intensivstation. Intensivstation ist ganz viel Lärm, Patienten kommen rein und raus, es piepst überall, es sind viele Menschen, die hin und her rennen und etwas, und tun ganz viele Leitungen, hat man in sich rein. Und das ist ein Ort, wo das Delirium, gerade für ältere Menschen, die haben fast alle bekommen auf einer so einer Abteilung ein Delirium. Und das ist genau wie du sagst, also dort ist der Stress sehr gross. Aber es kann auch sein, Stress durch, wenn in der Familie ein Streit ist oder Ferien oder einfach viel, kann dazu führen, dass es dann das Hirn nicht mehr so schafft, wie man sich das wünscht.
Und wie kann man denn das diagnostizieren?
Wir haben vorher vom hyperaktiven Delirium geredet. Und ich glaube, das Wichtige ist, also es gibt nicht einen, und das macht es ein bisschen schwierig, oder? Es gibt nicht einen Wert, den man messen könnte, irgendeinen Laborwert, und könnte sagen, ja, der ist da, und jetzt haben wir ein Delirium diagnostisch gestellt. Sondern es ist ein Syndrom, das verschiedene Facetten kann zeigen. Das heisst, es braucht auch viel Erfahrung. Und wichtig ist übrigens auch, es tut wechseln. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zurück. Es braucht Erfahrung und es ist nicht ein eindeutiger Wert, den man sagen kann. Das heisst, je mehr Erfahrung man hat, desto besser ist man in der Stellung der Diagnose. Wir wissen, dass gewisse Menschen haben ein deutlich erhöhtes Risiko, dass sie ein Delirium entwickeln können. Zum Beispiel Menschen mit einer Demenz. Oder das Alter. Das Alter ist ganz ein wichtiger Faktor. Es gibt eine Untersuchung vom Unispital Basel, die haben einfach alle Menschen, die ins Spital kommen, haben es geschaut, haben die ein Delir oder nicht. Und da sieht man mit zunehmendem Alter einen dramatischen Anstieg vom Delirium im Spital. Das bedeutet, dass wir jetzt bei uns im Spital, bei allen Menschen, die bei uns eintreten und über 70 ist, tut Pflege, es gibt sozusagen, also es sind Screening-Instrumente, wo die Pflege jeder Schicht dreimal am Tag so Symptome, die möglichen Symptome von einem Delirium abfragen tut. Und wenn man dort eine gewisse Punktzahl erreicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man ein Delirium hat. Und mit so Instrumenten tut man die Diagnosesicherheit deutlich erhöhen.
Und wenn man die Diagnose hat oder den Verdacht, was ist denn Therapie?
Wenn man Therapie von einem Delirium anschaut, sind es drei Säulen, die wichtig sind. Wir haben gesagt, dass es verschiedene Ursachen kann haben, also die zu einem Delirium führen. Die meisten schweren Krankheiten können ein Delirium auslösen. Das bedeutet, und das ist einer der wichtigsten Pfeiler der Therapie, ist, wenn irgendwie möglich, die Ursachen behandeln. Das bedeutet zum Beispiel eine Lungenentzündung, die dann sich zeigt mit einem Delirium, müssen wir die Lungenentzündung behandeln. Wenn das möglich ist. Wenn man Schmerzen hat, ist ganz wichtig, dass man die Schmerzen behandelt. Das heisst, das ist fast jedes internistische Krankheitsbild oder ein chirurgisches Krankheitsbild kann letztlich zu einem Delirium führen und darum müssen wir das Problem lösen.
Also das heisst, man behandelt nie das Delir, sondern wirklich immer die Ursache, die zum Delir geführt hat.
Genau, das ist ein wichtiger Teil von der Therapie. Dann der zweite Pfeiler ist so ein bisschen das Pflegerische und das Miliotherapeutische. Wir haben vorhin davon geredet, dass es eine Intensivstation, die vielen Reize, der Lärm, dass das schlecht ist für jemanden, der ein Risiko hat. Das heisst, letztlich, wie geht man um mit Menschen, die deliergefährdet sind? Das heisst, dass man versucht, eine ruhige Umgebung zu schaffen, dass man schwätzen tut, langsam schwätzen, verständlich schwätzen, dass man vielleicht bei Fragen geschlossene Fragen stellt, dass man kann sagen ja oder nein. Dass man zum Beispiel nicht einfach in die Türen reintatscht in einem Spitalbett, sondern dass man anklopft, dass man reinkommt, dass man sich dort vorstellt. Dass man sagt, wenn man jetzt eine Blutentnahme macht, dass man jetzt wirklich eine Blutentnahme macht und nicht einfach gerade mit den Nadeln auf die Betroffenen losgeht.
Also sehr sensibel mit der Person umgehen.
Sensibel und sich auch ein bisschen am Tempo von ihnen anpassen. Also wenn, das können Sie mal noch schnell aufstehen, das ist schon, da merkt man schon, okay, jetzt habe ich es falsch formuliert.
Also so machen wir eigentlich schon wieder den Bogen zum Anfang, wo ich gefragt habe, was sind die Ursachen? Und dort hast du ja auch ganz klar gesagt, Risikofaktoren und Ursachen sind manchmal so parallel und gehören jetzt schon auch wieder in die Prävention hinein.
Ja, genau. Also, das ist, wenn man, also es gibt Menschen, die also, ein deutlich erhöhtes Risiko haben, dass man das Delir entwickeln tut. Das, wir haben gesagt, das Alter, wir haben ein ganz hohes Risiko, sind Menschen mit Demenz. Aber es sind zum Beispiel auch Menschen, die eine Hörstörung haben, Menschen, die schlecht sehen, Menschen, die eine Depression haben, Menschen, die vielleicht viel Alkohol trinken oder auch ein Schlafmittelüberkonsum haben. Menschen, die eine schwere Krankheit haben. Menschen, die viel Medikamente haben. Menschen, die viel Suchtdiagnosen haben, sogenannte polymorbide Menschen. Die haben deutlich ein höheres Risiko.
Und wenn es jetzt gar nicht behandelt wird, das Delir, was ist denn die Gefahr davon?
Also, das Delirium ist ganz eine ernsthafte Krankheit und mit schweren Problemen. Wir wissen von Menschen, die im Spital sind, wenn sie ein Delirium entwickeln, haben sie ein deutlich erhöhtes Risiko, dass sie Komplikationen bekommen. Nehmen wir eine Operation und dann kann man verwirrt werden. Dann gehe ich mit der Hand zum Beispiel in eine Operationswunde oder ich stehe auf, obwohl ich nicht dürfte auf ein Bein voll draufstehen und schon hat man das Problem. Oder wir haben vorher vom hypoaktiven Delir, das heisst, ich bin ganz ruhig im Bett, da habe ich Druckstellen. Das heisst, das Komplikationsrisiko ist deutlich erhöht und auch die Sterblichkeit. Also ich habe ein höheres Risiko, dass ich zum Beispiel an einer Operation verstirbt. Es ist auch so, dass man länger im Spital ist, dass es mehr Personal braucht und übrigens auch Gesundheitskosten sind durch das auch mehr belastet.
Das heisst, Delir ist wirklich eine wichtige Krankheit, wo man unbedingt sensibilisiert sein darauf und unbedingt fachliche Hilfe holen, wenn man den Verdacht hat.
Wenn man den Verdacht hat und ich glaube gerade, wenn man den Verdacht hat, unbedingt Hilfe holen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man als Angehörige, wenn jemand mit einer Demenz zum Beispiel hat, jetzt als Beispiel, und muss wegen einer Lungenentzündung ins Spital, dass man sich bewusst ist, also das Wichtigste ist, dass man sich informiert, dass man zum Beispiel das Interview hört oder Fachliteratur oder Angehörige, es gibt ganz viel Literatur in den Spitälern, dass man sich informiert, weiss, was dann kann kommen, dass man eben Ruhe vermittelt, dass man schaut, dass die Angehörigen die Hörgeräte dabei hat, Prothesen dabei hat, dass man vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert ist, wenn jetzt ein Angehöriger plötzlich sagt, du, also in dieser Nacht, ich habe die ganze Zeit geläutet und es ist niemand gekommen und ich bin ganz allein, das ist ganz schlimm da, dass man sich vielleicht überlegt, okay, ich gehe vielleicht mal beim Behandlungsteam fragen, ist das wirklich so gewesen oder nicht? Und dass man dann versucht, Ruhe ins Spiel zu bringen und nicht noch mehr Unruhe machen. Es ist dann auch vielleicht, wenn jemand im Spital ist, muss man sich gut überlegen mit der Psyche. Angehörige, nahe Angehörige sind ganz wichtig und können beruhigen und geben auch Orientierungshilfe. Aber es kann auch zu viel sein. Also wenn dann ein Besuch am anderen, das kann dann eben wieder zu viel sein und das kann dann wieder das Delirium verstärken.
Kopfsach ist unterstützt von der Stiftung Plattform Meander, Alzheimer Schweiz, Lundbeck und der Pauli und Fridolin Düblin Stiftung.
Was uns immer wieder freut bei Kopfsach ist, wenn ihr uns E-Mails schreibt auf kopfsach@podcastschmiede.ch, Feedback gebt, Fragen stellt. Und so hat das auch Irene gemacht. Sie ist selber Fachperson für Demenz in der Ostschweiz und hat geschrieben: Liebes Podcast-Kopfsach-Team, ich empfehle euren Podcast sehr häufig in meinen Beratungen. Vielen Dank für das, Irene. Und dann fragt sie, und jetzt kommt's, Judith: Nun habe ich eine Anfrage, ob es euch auch als CD zu kaufen gibt oder habt ihr eine andere Idee für ältere Menschen? Die erste Frage kann ich beantworten. Leider nein, uns gibt es nicht als CD. Aber Ideen oder einfache Anleitungen haben wir eigentlich schon, oder?
Ja, also man muss wie können mit dem Handy oder mit dem Computer umgehen. Man müsste können eingeben, Kopfsach, Podcast, Demenz.
Auf Google, und das wird schon lange eigentlich. Schon gehen.
Und ich sage meinen Eltern Namen, sie sollen einfach meinen Namen eingeben. Das klingt ein bisschen überheblich, aber den gibt es nicht. Schön. Den gibt es nicht und darum kommt dann gerade Kopfsach.
Also Judith Kronbach, Kronbach mit K, und Kopfsach aber bitte auf Schweizerdeutsch schreiben mit CH, also www.kopfsach-podcast.ch. Dort gibt es einfach eine ganz einfache Anleitung, wie man das kann hören kann, auf Spotify und Apple. Und was ich noch viel höre von Leuten: Ich habe kein Spotify, es braucht kein Abo. Das kann man auch über Google einfach Kopfsach Podcast eingeben, da kommt man auch drauf. Also es gibt eigentlich verschiedene Wege. Und sonst vielleicht wirklich jemanden fragen. Ich erkläre, dass meine Mami immer so fragt, doch geschwind im Altersheim jemanden, die stellen dir das schon kurz ein am Handy oder am Laptop. Ja. Aber ein digitales Gerät braucht es leider, eine CD, und auch Schallplatten haben wir leider nicht. Kommen wir zurück zum Markus Minder, dem ärztlichen Leiter und Co-Chefarzt vom Zentrum für Altersmedizin und Palliativcare im Spital Affoltern. Das Interview vorher, wo er das Delir erklärt. Und das ist ja noch eindrücklich. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe in der vergangenen Form das total unterschätzt, ein bisschen. Einfach so, ja, ein kleinerer Schwächeanfall. Und jetzt wird es in dieser Folge sehr deutlich, das ist einiges mehr, das ist wirklich ernst zu nehmen und kann sehr dramatisch sein.
Ja, aber so wie es dir geht, geht es ganz, ganz vielen Menschen. Dass man das nicht so weiss, dass man nicht so sensibilisiert ist und dass man es auch nicht als das erkennt. Im Spital haben wir natürlich die Möglichkeiten, so wie es der Markus geschildert hat, man hat die sogenannten Screening-Instrumente. Also die Pflege macht das 3-mal in 24 Stunden über ein paar Tage, fragt sie immer wieder die gleichen Fragen, und das zu den Themen von der Orientierung, wie ist jemand orientiert, oder auch von der Konzentration oder wie ist man aufmerksam. Das heisst zum Beispiel, man liest einen Satz vor und immer wenn es «A» vorkommt, also wie Alex, dann muss man die Hand drücken. Das ist so zum Beispiel, wie kann man Konzentration testen. Eine nächste Beobachtung ist immer die Verlaufsveränderung. Das heisst, wie ist der Zustand gerade jetzt für die Person? Am Morgen, am Mittag, am Abend, zur Nacht. Und wie kann die Person auch ihre Gedanken ordnen? Sind die logisch für uns? Und wie ist es auch das Bewusstsein? Also ist jemand schläfrig? Mhm. Ist jemand wach? Ist jemand mehr angetrieben? Und so weiter. Also das sind so Screening-Instrumente, die man anwendet, um zu schauen, ob da ein Delir dahinter stecken.
Und kann man sagen, wie häufig denn so ein Delir vorkommt? Hat man da Zahlen?
Man hat Zahlen, und man geht im Spital bei älteren Menschen davon aus, dass sie auf der Normalstation etwa 25% von allen ein Delir haben oder entwickeln. Und nach einer Operation steigt die Zahl bis zu 50%.
Und das hat damit zu tun, effektiv, weil man eh schon geschwächt ist von der Operation. Also hat einen direkten Zusammenhang. Im Spital ist man ja nicht, wenn man 100% fit
genau,
ist in der Regel.
Genau, das ist das Multimorbide, das er gesagt hat, plus natürlich all die Einflüsse von außen, all die Reize, die Umstellung, der Lärm und so weiter. Aber auch daheim kann ein Delir vorkommen, oder? Es ist zwar weniger häufig, es wird dann aber auch weniger häufig diagnostiziert. Und dort sind Infektionen Ursachen, zu wenig Trinken, Medikamente oder eben eine Demenz kann die Erkrankung beeinflussen.
Und jetzt hast du gesagt, im Spital ein Screening-Instrument, okay, die Haie haben wir das nicht. Was mache ich die Haie? Also kann ich dem irgendwie vorbeugen oder kann ich wie merken, dass es langsam kommt, damit es da ist und kann ich dort noch etwas machen? Weißt du da für Tipps?
Alles, was plötzlich ist, das deutet eher auf ein Delir hin. Aber als Laie kann man das nicht einfach diagnostizieren.
Eben auch als Angehörige schwierig, zu sagen, meine Mami, mein Papi hat jetzt gerade ein, oder meine Ehemann, meine Ehefrau hat gerade ein Delir.
Schwierig, ganz, ja. Ganz schwierig. Also auch ich als Fachperson finde es immer wieder schwierig, da wirklich sicher sein. Aber das Alter, also wenn jemand alt ist, dann nachher hat man mehr Chancen, wenn man wenig trinkt, was auch ganz viele Menschen machen im Alter, noch mehr oder dann halt auch mal kein Wasser dafür Alkohol trinkt, weil man einfach auch das Wasser vergisst. Da muss man gar nicht Alkoholiker in sein. Entzündungen, die auftreten können, gerade oft bei älteren Menschen sind Blasenentzündungen. Medikamente können das Thema sein. Stress, Ortswechsel, viel Reiz, also das, was wir wirklich aufgezählt haben. Das ist noch schwierig, um das können ganz, ganz genau sagen, weil jeder Mensch reagiert wieder anders.
Und jetzt haben wir auch im Interview mit Markus Minder gehört, es gibt Delir im Alter. Ich möchte noch kurz ein bisschen darauf eingehen, was es effektiv mit Demenz zu tun hat. Ist es denn, wenn man von Demenz betroffen ist, schlimmer oder häufiger? Oder häufiger. Wie ist das einmal häufiger?
Das Risiko, um ein Delir zu entwickeln, ist 3 bis 4 Mal höher mit Demenz als ohne Demenz.
Ja. Du hast jetzt eben vorhin gesagt, Medikamente umstellen, das Wasser vergessen. Das sind ja genau die Alltagsprozesse, die Menschen mit Demenz ja selber nicht mehr im Griff haben und tatsächlich laufend vergessen oder müssen daran erinnert werden, oder?
Ja, unbedingt. Also alle Menschen im Alter trinken tendenziell zu wenig Wasser.
Mhm. Und eben, gibt es Möglichkeiten, um es zu vermeiden? Wir haben vorhin gesagt, es ist nicht so harmlos wie ein kleiner Schwächeanfall. Also einfach ein bisschen die frische Luft, ein Glas Wasser und einen Apfel essen und dann komme ich wieder in einer Viertelstunde. So ist es ja nicht getan, habe ich jetzt gelernt.
Nein, so ist es nicht. Daheim ist es so, dass es eben die Flüssigkeit ist, das haben wir jetzt, glaube ich, genug mal gesagt, aber auch Ruhe und regelmäßiges Essen, dass man wirklich so einen Rhythmus hat im Tag und auch einen Rhythmus in der Nacht. Also, dass man regelmäßig schläft, dass man viel Pause einlegt und möglichst wenig Reiz. Das heisst, dass man schon Musik hören kann, dass man auch Fernsehen schauen kann, aber nicht permanent mit allem beschallt sein. Zu viel Besuch ist sicher auch eine Überforderung. Gerade wie auch im Spital, oder? Mhm. Also Besuch ist mega gut, aber möglichst kurz und möglichst vertraute Menschen und nicht lang. Und dort kann man vielleicht auch noch sagen, er hat das ja auch gesagt, bringt Brille und Hörgeräte mit. Aber man kann auch noch persönliche Gegenstände mitbringen, wie Bilder, wo man sich daran orientieren kann. Musik, sage ich jetzt wieder, gerade etwas, das jemand beruhigt, das man gut kennt. Eine Uhr, um sich orientieren, sind Sachen, die auch im Spital helfen können.
Das sind die persönlichen Sachen. Und das andere ist eben allgemeingültig, eben Ruhe, gut schlafen, gut essen, gut trinken.
Genau.
Und jetzt aber zum Schluss. Lass uns doch noch mal ganz am Anfang gehen. Meine, du bist eingestiegen mit dieser persönlichen Geschichte von deinem Vater, der ein Delir hatte in der Wanderferien in Pontresina. Wie ist es ausgegangen? Ich hoffe gut.
Es ist gut ausgegangen. Er war dann, glaube ich, 4-5 Tage im Spital und hat dann mit dem Auto selber wieder heimfahren. Das haben wir ihm dann können ausreden. Wir haben ihn dann geholt und sind mit dem Auto heimgefahren. Aber eindrücklich war für mich, dass meine Mutter und mein Vater das Delir völlig verharmlost haben und noch immer negieren.
Da bin ich in dem Fall nicht der Einzige, der das bis jetzt da hat. Und da hat hoffentlich die Folge und die Geschichte von deinem Vater geholfen, dass man wissen, das ist absolut ernst zu nehmen.
Das nächste Mal reden wir über Stress und Hilflosigkeit und wie man das verstehen bei Menschen mit Demenz.
Es ist ja schon bei uns so, das, was dich stresst, stresst mich vielleicht nicht. Und etwas anderes, was mich stresst, findest du völlig in Ordnung. Und ich glaube, mit Menschen mit Demenz ist das noch viel krasser, so quasi in der Potenz, im Quadrat oder im Kubik. Wenn die etwas stresst, muss man das mega ernst nehmen und kann nicht einfach sagen, ja, jetzt tu nicht so, es geht nicht mehr so lange oder was stört dich jetzt, das Geräusch, oder? Ich glaube, man muss es sehr, sehr ernst nehmen, weil Stress ganz anders und vielleicht viel extremer und schneller kann ausgelöst werden.
Und ein Mensch mit Demenz tut ja auch den Stress ganz, ganz anders einordnen. Mhm.
Also da kann ich jetzt noch mal etwas sagen, du hast von deinem Vater erzählt mit dem Delir. Mein Vater kann nicht mehr warten. Ist bei mir im Auto, wir fahren dann ein Rotlicht, es hat vier Autos vor uns und er wird schon nervös. Ui, jetzt müssen wir wieder warten, im Restaurant bestellen oder noch viel schlimmer, an einen Schalter bei der Gemeinde oder bei der Bank oder so, wo ich ihn begleite. Es stresst ihn sofort und wenn ich es nicht ernst nehme, dann eskaliert die Situation innerhalb von Sekunden und Minuten. Er kann nicht mehr warten.
Nein, er kann es nicht mehr, weil von der Demenz her kann er das wie nicht mehr einordnen und dass es nicht eskaliert, das ist das Ziel und darum machen wir auch die nächste Folge genau zu diesem Thema.
Das ist «Kopfsache», der Schweizer Demenz-Podcast. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge.
Erzählt doch anderen von dem Podcast und leitet die Episode weiter. Wenn ihr Anregungen oder Themenwünsche habt, freuen wir uns über ein Mail auf kopfsach@podcastschmiede.ch. Wir bedanken uns herzlich für die Mitfinanzierung bei unseren PartnerInnen, der Stiftung Plattform Meander, Alzheimer Schweiz, Lundbeck und der Pauli und Fridolin Dublin Stiftung.
«Kopfsach» ist eine Produktion von der Podcast Schmiede. Die Produzentin ist Carla Keller. Schnitt und Mastering macht Anna Moff. Das Konzept ist von Franziska Engelhardt und Judith Kronbach. Die Musik von Daniel Hobby. Alle Episoden hören Sie auf Spotify, Apple Podcasts oder auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich auch auf kopfsach-podcast.ch.